Und dann sagt er eben, was die Entarteten quält oder entzückt und woraus sie ihre Kunst entstehen lassen, sind ausschließlich eben ihre eigenen inneren Zustände, letztendlich ihr organisches Befinden. Also wenn jemand Nierenleiden oder Leberleiden oder Herzkrankheit hat, dann macht er eben die entsprechende Kunst, weil ihn dieses Organ nicht in Ruhe lässt. Und er muss Kunst machen, um diese inneren Reizungen, diese inneren Störungen irgendwie abzuleiten um sich davon zu entlasten. Wie die Funktion der Kunst überhaupt, sagt Norder auch, ist nur eine Nachahmung, und zwar wirkt es als Triebabfuhr, also als Entlastung von einer übermäßigen Erregung. Und insofern hat die Kunst als Nachahmungstätigkeit eben auch organischen Nutzen, denn wenn das Nervensystem durch einen Anblick, sagt er, in Erregung versetzt wurde, macht der Betreffende eben Kunst, um sich davon wieder zu befreien. Also praktisch als Reflex auch. Das heißt, Kunst resultiert unmittelbar aus organischem Trieb, der natürlich seinerseits gesund sein kann oder krank sein kann, aber meistens eben krank. Also er lässt wirklich sehr wenig gesunde Kunst zu. Und der Zweck der Kunst ist, wie gesagt, auch nur die Anpassung an die Umwelt. Und die meisten Menschen können es eben so, aber wenn es gar nicht anders geht, dann muss man eben Kunst machen sozusagen. Aber ich wollte doch mal noch vorlesen, wie er zum Beispiel auch bei diesem Muster décadent von Heusmanns gegen den Strich, wie er das beschreibt. Das ist irgendwie lustig. Der ist nämlich für ihn auch so ein Fall, den er diagnostiziert. Also er beschreibt eben diesen Desessant, heißt er, diese Hauptfigur, dieser totale Décadent, folgendermaßen. Desessant bekämpft alles Natürliche und umgibt sich mit einer totalen und todbringenden Künstlichkeit. Also er hat zum Beispiel auch verschiedene Teppiche ausgesucht für sein Haus, und er sucht jetzt die passende Schildkröte zu den Teppichen. Aber weil Schildkröten eben nur so eine naturbedingte Variation von ihren Panzern haben oder so, die ihm nicht absolut gefällt, lässt er in diese Schildkröte noch Diamanten einsetzen. Und als eben der Diamantenhändler ihm die Schildkröte bringt mit den Diamanten und so, dann setzt er sie auf den Teppich und findet, dass sie absolut gut passt und so. Aber nach wenigen Tagen ist die Schildkröte halt tot, weil die das mit den Diamanten irgendwie nicht verkraftet hat. Also wie gesagt, dieser Desessant, er schläft am Tag und wacht in der Nacht. Er verlässt nie das Haus. Er hat sich aus unzähligen Schnaps- und Likörflaschen eine Mundorgel bauen lassen, auf der er Schmecksymphonien spielt. Aus Flakons mit unterschiedlichen Düften spielt er sich Riechtonstücke vor. Er hört Töne aus Farben heraus und sieht in bizarr gezüchteten Pflanzen blutige Wunden und eitrige Geschwüre. Er liest die Werke der Parnassier und der Symbolisten, in denen er die Verwesung der französischen Sprache genießt. Sein Kunstsinn besteht darin, zu beobachten, wie sich die Menschen zu einem Werk stellen, um dann sofort die entgegengesetzte Haltung einzunehmen. Er versucht, aus Kindern Mörder zu machen. Und, was Norder gar nicht erwähnt, Desessants größter Traum besteht darin, sich durch Klistiere, also auf rektalem Weg, zu ernähren. Und da sagt Norder, da haben wir ihn nun, den Übermenschen, den Baudelaire und seine Jünger träumen. Okay. Einer der Vorwürfe Norders, der aber eigentlich sich durch das ganze Buch durchzieht und immer wieder erhoben wird, ist der Vorwurf der Kommerzialisierung. Und dem möchte ich nochmal genauer nachgehen. Man muss auch wirklich bemerken, dass die Künstler eben seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirklich auch sich gezwungen waren, sich auf dem Markt zu verkaufen. Also man kann schon sagen, seit der Romantik beginnt sowas wie die Spaltung in Hochkultur und Massenkultur. Und die typischen Mäzene fallen einfach weg, also die früher die Künstler beauftragt haben und auch bezahlt haben, die Kunst zu machen. Und das heißt, in der bürgerlichen Gesellschaft ist der Künstler eben mehr und mehr darauf angewiesen, sich selbst zu vermarkten letztendlich. Also vor einem anonymen Publikum sich zu präsentieren, seine Kunst eigentlich letztendlich zu verkaufen. Und viele Künstler im 19. Jahrhundert waren eben auch eigentlich Journalisten, Feuilleton, also Kunstkritiker auch, oder Theaterstückschreiber, die aber beauftragt wurden, vom Theater das Stück zu schreiben und so weiter. Und nicht umsonst gibt es eben viele Vergleiche des Künstlers mit der Prostituierten, auch vor allem bei Benjamin. Und Baudelaire hat sich selbst auch mit der Prostituierten verglichen. Das heißt, seit der Romantik, kann man sagen, und vor allem eben auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist Kunst eigentlich sowas wie ein Beruf. Also kein bürgerlicher Beruf schon vielleicht, aber ein Beruf im Kreis der bürgerlichen Gesellschaft. Und interessanterweise ist es genau der Moment, wo diese Krankheit des Künstlers beginnt, also wo die Künstler beginnen, sich als Kranke zu inszenieren. In dem Moment eben, wo sie sich auf den Markt werfen müssen, wo sie sich selbst auf den Markt präsentieren müssen. Man muss auch bemerken, dass gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein enormer Schub der Kommerzialisierung eingesetzt hat. Und vor allem dann um die 70er Jahre, glaube ich, als die große Kolonialisierung oder diese Aufteilung der Kolonien auch begann, war wirklich sowas wie ein Wirtschaftsboom letztendlich auch. Also man kann auch sagen, der erste Schritt der Globalisierung hat damals stattgefunden und jetzt ist es erst der zweite, also nur der zweite Schritt. Die Frage ist also, wenn Kunst Beruf ist, wenn der Künstler letztendlich auch einen Beruf ausüben muss, wer gibt ihm dann den Auftrag? Man kann sicherlich sagen, der Staat, aber vom Staat kommen irgendwie wenig Aufträge und letztendlich ist es nur in totalitären Gesellschaften so, also im 20. Jahrhundert, dass der Künstler wirklich Staatskünstler sein kann. Und in dem Moment wird er auch eigentlich beauftragt, immer den neuen Menschen als gesunden Menschen oder als hypergesunden Menschen voranzubringen. Also in dem Moment wird die Krankheit bekämpft und alle kommunistischen Staaten und eben auch der faschistische Staat hat die Kunst als Krankheit ja extrem bekämpft. Also die Nationalsozialisten haben es als Entartung eben auch, als entartete Kunst bekämpft. Und im Kommunismus wurde auch immer die dekadente bürgerliche Kunst bekämpft. Also es war ein großes Schlagwort. Wenn also der Staat unter Bedingungen des Kapitalismus nicht Auftraggeber sein kann, dann ist es letztendlich doch der Markt, also die kapitalistische Ökonomie, aus der sich der Künstler irgendwie indirekt wenigstens den Auftrag selber herausziehen muss. Und da erkennt man auch eigentlich leicht, was seine Funktion sein kann oder was sein Auftrag sein kann. Denn die kapitalistische Ökonomie unterscheidet ja gerade zwischen Bedürfnis auf der einen Seite und Wunsch auf der anderen Seite. Also zwischen, Marx sagt, Gebrauchswert der Dinge auf der einen Seite und Tauschwert der Dinge, also Mehrwert auch letztendlich der Dinge auf der anderen Seite. Und er hat natürlich versucht, jeglichen Tauschwert, also jeglichen Luxus sozusagen abzuschaffen und nur noch auf das Bedürfnis und den Gebrauchswert sich zu konzentrieren. Wie weit das geklappt hat, kann man sehen und so weiter, also will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber man kann eben auch sagen, Bedürfnis ist das Natürliche, also was sozusagen zur natürlichen Reproduktion des Körpers nötig ist. Und der Tauschwert oder Wunsch, Begehren, ist eben der Luxus, also das, was man eigentlich nicht braucht, das, was man nur konsumiert, ohne es wirklich zu brauchen. Und wenn man dann sagt, das Natürliche, also das Bedürfnis ist das Normale, dann ist automatisch der Wunsch, das Begehren und der Luxus das Pathologische letztendlich. Also die stehen irgendwie in einer Reihe und dann sieht man, dass eben das Kranke, das Pathologische, der Wunsch, das Begehren irgendwie was miteinander zu tun haben, also irgendwie verbunden sind. Was ja auch bei Deleuze zum Beispiel mit seiner Wunschmaschine in seinen Schriften ist es ja auch immer ein Lob des Pathologischen letztendlich, ein Lob des Kranken, ein Lob des Wahnsinnigen, das auch bei Foucault immer deutlich wird. Und dann kann man die Décadence wirklich ansehen als eine Strategie zur Erfindung der Wünsche, also zur Erfindung dieses Begehrens, zur Erfindung des Konsums letztendlich auch. Und der Décadent ist dann ein exemplarischer Konsument, der also zeigt, wie man richtig genießt, wie man richtig Luxus betreibt und wie man nicht nur Dinge genießt oder konsumiert, sondern wie man vor allem auch seinen eigenen Körper genießt. Das ist wirklich der exemplarische Konsum seines eigenen Körpers, inklusive der Versklavung seines eigenen Körpers, die ja dann auch bei McLuhan gesehen wird. Wobei man Konsum eben auch immer verstehen muss, nicht nur als Genießen oder als Verbrauch, sondern auch als Zerstörung. Also es hat auch immer diese nicht nur selbst versklavende Assoziation, sondern auch die Assoziation der Selbstzerstörung letztendlich. Und wie gesagt, insofern kann man sagen, der Décadent ist also Pionier der Kommerzialisierung. Und nicht von ungefähr, wenn man sagen will, damals im 19. Jahrhundert gab es so einen enormen Schub der Kommerzialisierung. Dann war der zweite Schub der Kommerzialisierung ungefähr um 68, wenn man so will. Also nach dem Krieg, nachdem sich die Wirtschaft wieder erholt hat, nachdem die Bedürfniswirtschaft irgendwie gedeckt war, die Bedürfnisse gedeckt waren und es wieder darum ging, den Konsum zu erfinden, also zu fragen, welche Bedürfnisse haben wir, welche Wünsche haben wir. Kann man sagen, die 1968er Generation hat letztendlich nichts anderes gemacht, als wieder neue Wünsche zu erfinden, eben neue Formen des Genießens zu erfinden. Ja. Auch die heutigen Stars, kann man sagen, sind eben solche exemplarischen Konsumenten. Es gibt ja auch den Begriff Conspicuous Consumption. Wobei man sich fragen würde, jetzt sind die auch krank? Also die präsentieren sich eigentlich immer eher als fit, als gesund und so weiter. Aber wenn man genau hinschaut, sind sie ja keineswegs gesund, sondern ich weiß nicht, nehmen ständig Drogen oder müssen auch ständig ihr Erscheinungsbild verändern. Die Sportler machen Doping. Und die Stars sind generell eben gezwungen zur Abweichung, also zum Abweichenden, vom Bedürfnis Abweichenden, letztendlich auch pathologischen, zur Grenzüberschreitung, zur Entgrenzung, zum Tabubruch, sind also durchaus die ähnlichen Motive wie bei den Décadents. Und insofern kann man auch sagen, gibt es überhaupt keinen Wettbewerb im Fitness in unseren Gesellschaften. Also es gibt kein Überleben der Angepasstesten oder kein Überleben der Fittesten, sondern im Grunde Überleben der Abweichenden, also der Kranken und der Luxuspfleger sozusagen. Oder wenn es schon um Anpassung geht, dann eben Anpassung an ein absolut künstliches Milieu, das absolut künstlich gestaltet wird. Ja, also das war eigentlich, was ich sagen wollte. Vielleicht, ich hoffe, dass es nicht so sehr verwirrt hat, aber vielleicht sind die einen oder anderen.
Kommen da eigentlich auch Frauen vor? Oder sind die jetzt alles nur Männer?
Als Autoren?
Ja, überhaupt als Maler, als Ärzte, als...
Nee, also es gibt zum Beispiel Mary Shelley mit Frankenstein, die so ein bisschen dazugezählt wird. Aber nee. Es sind meistens eben diese schwachen Männer, die dann... Oder sich als schwach gebärdenden Männer, die als dekadent auftreten. Also Frauen können nicht wirklich dekadent sein, glaube ich.
Glaubst du?
Ja, also es scheint mir so. Gibt sicher Gründe dafür. Also wie gesagt, die Frauen treten immer so als Züchtigerinnen und als so schöne Frauen, die keine Gnade walten lassen und sowas auf. Mhm. Die Sphinx ist zum Beispiel auch so eine Figur, also die Frau als Sphinx. Mhm. Ich glaube, es hat alles so verwirrt, dass gar keine Fragen entstanden sind.
Ja, es ist von mir vielleicht eine Frage. Also, es ist auch so in der Art verwirrend, dass wir bei Millionen angefangen haben mit dieser Ausweitung des Körpers, mit diesem Narzisst und Narkose. Dieser Narzisst weitet sich aus in das Bild des anderen. Was ein schmerzhafter Prozess sein soll, weil ein Teil von ihm rausgeschnitten wird sozusagen und externalisiert. Und meine Frage wäre, inwiefern das bewusst passieren kann. Weil die ganzen Décadents sind nachher ihre eigene Umwelt, in die sie sich sozusagen externalisieren, selbst gestalten wollen. Mhm. Also wenn dieser Mensch seine Umwelt radikal zugleistet mit lauter künstlichen Sachen, die er eigentlich schon in sich hineingetragen hat, dass er sozusagen sich die Möglichkeit einer weiteren schmerzhaften Ausweitung nimmt. So wollte ich dann gar nichts mehr. Also ich bin mir nicht sicher, also mich hat das ein bisschen verwirrt.
Ja, also im Sinne...
Die zwei kommen wie die Dimension und die Verhalten der Décadents irgendwie zusammengedacht werden kann. Also ob die wirklich
Ja, also im Sinne der Dekadenz, wenn man die Umwelt künstlich gestaltet, dann gestaltet man sie natürlich nicht reizärmer. Also es ist nicht so, dass dadurch diese Überreizung abnimmt, sondern im Gegenteil, sie soll zunehmen. Also er schafft sich eigentlich ein Milieu, was ihn noch mehr reizt, als jede natürliche Umwelt ihn reizen würde. Also die Natur wird immer als langweilig empfunden, als banal und gar nicht beachtenswert und so. Und alles andere, was künstlich ist, reizt eben viel stärker und ist viel interessanter. Und bei McLuhan ist es sicherlich so, dass er auch sagen würde, die Umwelt wird eher immer technischer als natürlicher. Das ist ja logisch, wenn immer mehr Ausweitung des Körpers in Form von technischen Medien geschehen, dann ist letztendlich alles technisiert. Und er sagt ja auch, letztendlich sind wir ein einziges Nervensystem, alles ist mit allem verbunden. Und das heißt auch, letztendlich alles ist total künstlich.
Und es gibt kein Subjekt dieser Ausweitung in dem Sinne, dass diese Nazis entschieden hätte, dass es sich ausweiten will. Also weil das ist ja eher so ein Vorfinden, also das ist ja fast wie eine Entdeckung eigentlich, hier
machen. Ja, sogar mehr noch Druck. Also er sagt ja, sein Körper freiwillig ausweiten tut niemand, sondern nur unter Stresseinwirkung. Das ist eben dieser berühmte Stress.
Diese Stresstheorie. Die man sich selber schafft, also ich meine...
Indem man sich schafft, also das ist eben so ein Teufelskreis, ja, indem man sich ausweitet, technische Medien schafft, die vielleicht eine Funktion des Körpers entlasten, dafür eine andere Funktion des Körpers wieder zusätzlich belasten und man muss sich neue technische Medien schaffen und so. Also das ist wie so ein Teufelskreis und bewirkt, dass alles immer mehr medialisiert wird letztendlich. Also man durch jede Entlastung exponiert man sich auch immer stärker wieder neueren Belastungen. Aber das ist logisch, wenn man das Medium als Körper denkt, dann muss es so passieren, geht es nicht anders. Und ein Parallele gibt es noch, weil McLuhan übrigens Literatur studiert hat und seine Lehrer waren so englische Symbolisten, also es liegt ziemlich nahe, dass er das alles, also nicht gerade mit der Muttermilch aufgesogen hat, aber er hat wirklich alle diese Werke gelesen und man merkt auch, wenn man seinen Text liest, kommen solche, so in Fragmenten von Sätzen kommen einfach solche symbolistischen Figuren ständig wieder. Also gerade die Sache mit der Metaphorik, dass man die ganze Welt in einem Wort begreifen kann und so, das kommt bei ihm auch vor. Aber da er sehr lakonisch generell schreibt, ist es ziemlich, ziemlich verborgen eigentlich. Und in der deutschen Übersetzung sowieso. Die eine reine Katastrophe ist.
Und es ist da gleichzeitig eine völlige Entwertung des Zeichens, der Bedeutung des Zeichens, weil der Zeichen gegenüber dem Körper überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Ja. In dem Sinne, wie auch diese Tastatur nur noch auf eine Emotion verweist, die eigentlich nur als körperliche erfahren werden kann.
Ja, also das Ziel ist wirklich direkt einzuwirken auf das Nervensystem des Betrachters oder des Lesers und eben nicht über Sinn oder über Bedeutung den Umweg zu nehmen. Also für sie ist es ein Umweg praktisch, wenn sie über die Bedeutung...
Ja, die andere Möglichkeit da einzuführen, die Zeichnung da. Also wenn man nie eine andere Empfindung haben kann als die, wenn diese Klasse
wird. Ja, das ist die Idee auf jeden Fall. Die totale Manipulation, aber das funktioniert natürlich nicht. Ich meine... wenn man so ein Gedicht liest und so, da ist man schon beeindruckt, aber es ist natürlich nicht so, dass man A hört und sofort gelb sieht und I hört und sofort rot sieht oder so, das ist natürlich, funktioniert nicht, genauso wie die Gentechnik nicht in dem Sinne funktioniert, dass man ein Gen einpflanzt und sofort verändert sich der Organismus im gewünschten Sinne oder so, das gibt halt viele Wechselwirkungen, viele Sackgassen, wo irgendwas letztendlich im Sand verläuft und so, also die totale Manipulation der Sprache findet einfach nicht statt, das ist klar. Ich glaube, wir werden sowieso vertrieben von dem Lernen. Können wir uns auch auflösen, wenn keine weiteren Fragen bestehen.